einen Schritt hin zur Demokratie in Deutschland. So nennt im Jahr 1999 die stellvertretende Iserlohner Bürgermeisterin Renate Brunswicker in einem Grußwort zum 150. Jahrestag die Revolutionstage 1849 in Iserlohn. Sie sagt: "Heute sehe ich wie viele andere die damaligen Ereignisse als einen Schritt hin zur Demokratie in Deutschland. Die Revolutionstage in Iserlohn sind Zeugnis für das Bemühen vieler Iserlohner Bürger, die sich zusammengetan haben, um die Ideale zu verwirklichen, denen wir alle heute in besonderer Weise verpflichtet sind." Weit über 100 Jahre hatte man die Iserlohner Bewegung verunglimpft. Man hatte sie als Schande, als Fleck auf der Iserlohner Geschichte gesehen oder etwas freundlicher als Jugendschwärmerei bezeichnet. Ist die Demokratie bei uns in unserer Gegenwart gefährdet, haben wir uns gefragt. Und so haben wir uns, vor allem Pfarrer Neuser, an die Arbeit gemacht, haben die Iserlohner Kirchbücher studiert und die persönlichen Erinnerungen und Zeugnisse der Beteiligten von damals. Können wir etwas lernen von ihren frühen Versuchen, Demokratie zu bauen und zu ihrem Recht zu verhelfen? Und hat die Religion etwas zu dieser Thematik beizutragen? Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Auch die Musik kommt heute aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gerade hörten wir die Himmelrühmen von Beethoven, der lange begeisterte Anhänger der Revolution war. Der Wochenspruch zum heutigen Sonntag Rogate kommt aus dem Psalm 66, Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Als Epistel zum heutigen Sonntag hören wir aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 15. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Ihr lieft so gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit weiter zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in den Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachgeht, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet.
Im Jahr 1849 war im Grunde die Märzrevolution von 1848 schon gescheitert. Die Enttäuschung in der Bevölkerung war groß, vor allem über die Kehrtwende des preußischen Königs. Die Verfassung und die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche nicht anzuerkennen. Auch in Iserlohn waren die Hoffnungen groß gewesen. Am 26. März 1848 fand in der obersten Stadtkirche ein Gottesdienst für die in Berlin in der Märzrevolution getöteten Revolutionäre statt. Beteiligt waren vor allem der Magistrat und die Stadtverordneten. So wurde die Revolution sowohl vom, in Anführungsstrichen, offiziellen Iserlohn als auch von Seiten der Kirche durchweg begrüßt. Der Vorwurf saß tief. Die Beendigung aller demokratischen Prozesse in Berlin wurde als Verrat empfunden. Und man wollte 1849 das Blatt doch noch wenden. Ludwig Clewitz war der kritischste Leserbriefschreiber Iserlohns. Er schreibt 1849 seine Forderungen.
Eine wahrhaft volkstümliche Regierung, die sich nicht auf die Macht der Bajonette stützt, sondern im Einklang mit der öffentlichen Meinung von dieser getragen wird, eine gleichmäßige Besteuerung aller Klassen und Provinzen, eine durchaus unabhängige Justiz, Geschworenengerichte und Gemeindeordnung auf breitester demokratischer Grundlage ohne Ansehen der Stände und eine Verfassung geschützt gegen jede willkürliche Beschränkung der errungenen Volksrechte. Das ist das Ideal, was mir vorschwebt.
Ja, was waren denn eigentlich die Forderungen dieser Zeit? 1848 werden in Köln die folgenden Forderungen des Volkes formuliert.
Gesetzgebung und Verwaltung durch das Volk. Allgemeines Wahlrecht und allgemeine Wählbarkeit in Gemeinde und Staat. Unbedingte Freiheit der Rede und der Presse. Schutz der Arbeit und Sicherstellung der menschlichen Lebensbedürfnisse für alle. Vollständige Erziehung aller Kinder auf öffentliche Kosten.
Kinder. So war es in Iserlohn eine wichtige Forderung, die Kinderarbeit für Kinder unter 12 Jahren zu beenden und es der verelendeten Arbeiterschaft zu ermöglichen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. In dem Roman Blut der Freiheit heißt es:
Ein gesamtdeutsches Parlament, das war sicherlich wichtig, aber andere Dinge waren es auch. Otto dachte an seine Kinder, Walter und Maria und die kleine Friederike, die bald in die Schule kommen würde. Für alle drei würde er das Schulgeld nicht aufbringen können. Dann musste Maria auch arbeiten, in der Weberei, unter die mechanischen Webstühle kriechen, um die Flusen hervorzuholen, damit die Maschine nicht verstopfte. Eine fürchterliche Arbeit war das. Die Kinder holten sich blutige Knie davon und einen furchtbaren Husten, der die Lunge zerfraß, für einen Hungerlohn.
Der Iserlohner Anwalt Franz Ludwig Nohl berichtet:
Als im März 1848 durch die allgemeine Aufregung in Deutschland und in unserem engeren Vaterlande Preußen die staatlichen und bürgerlichen Verhältnisse in einer bis dahin unerhörten Weise erschüttert wurden und der Ruf nach einer umfassenden Änderung der sozialen Zustände immer lauter ertönte, konnte dies auch für unsere Stadt nicht ohne tief eingreifende Wirkung bleiben. Denn Iserlohn als Fabrik- und Handelsstadt wurde weit mehr dadurch berührt als hunderte von anderen Städten, weil gerade hier ein großes Material sozialer Inkonvenienzen sich aufgehäuft hatte, dessen Verarbeitung einer so bewegten Zeit, als die unsere ist, notwendig anheimfallen musste.
Eine Stimme aus der Untergrüne haben wir auch gefunden, Heinrich Schlieper. Obwohl er Sohn eines Unternehmers ist, schreibt er schon in ganz jungen Jahren, dass er sich mit der verarmten Arbeiterschaft solidarisiert. Dies führt ihn dann dazu, in den Revolutionstagen 1849 Mitglied im Iserlohner Sicherheitsausschuss zu werden. Er erinnert sich.
Kaum hatte ich in einem Iserlohner Geschäft meine Lehrzeit beendet, als mich mein Vater in sein eigenes Fabrikgeschäft einführte. Ich wurde mit der Lage der arbeitenden Klasse näher bekannt, sah ihre Entbehrungen, ihre Leiden. Es sagte meinem Gemüte zu, mich mit einer Verbesserung ihrer Lage zu beschäftigen. Die Arbeiter gewannen mich lieb, und eben diese Liebe ist es, die mich hier auf die Anklagebank geführt hat.
Heinrich Schlieper ist ein politisch wacher junger Mann. Ob das folgende Zitat auch in den Herbst 2024 passen wird, wenn in mehreren deutschen Bundesländern gewählt wird? Schlieper schreibt Anfang 1849 in sein Tagebuch.
Das, was ich gestern befürchtete, ist eingetroffen. Die Demokraten haben bei der heutigen Wahl in Altena unterlegen. Alle drei Männer, die gewonnen haben, sind Männer der äußersten Rechten. Wenn im ganzen Staate die Wahlen allenthalben so ausfallen, ist es schlimm um uns bestellt.
Die Beteiligten an der Iserlohner revolutionären Bewegung waren so verschieden. Sowohl was die soziale Schicht als auch was ihre Motive anbelangt. Deshalb spricht mancher von mindestens zwei Revolutionen. Während den beteiligten Arbeitern das Wasser bis zum Hals stand und sie zu entsprechend deutlichen Forderungen brachte, wollten die führenden Köpfe aus der Bürgerschaft durch Verhandlungen einen unblutigen Verlauf der Ereignisse erreichen. Das Bild von Karl August Schuchert, der von einem Soldatensäbel aufgespießt, in diesen Tagen ja als Plakat überall in Iserlohn zu sehen ist, der ist Jurist und Vorsitzender des Sicherheitsausschusses. Und er lässt am 10. Mai 1849 Flugblätter mit folgendem Text verteilen.
Ich stehe im Begriff, nach Münster zu reisen, um dahin zu wirken, dass dem Blutvergießen vorgebeugt werde. Ich hoffe, dass eure auf Liebe zum Vaterland beruhenden Bestrebungen auf friedlichem Wege erfüllt werden. Und ich bitte euch, fortzufahren, Personen und Eigentum eurer Mitbürger heilig zu halten, damit die Reinheit eurer Absichten nicht befleckt werde.
Nicht befleckt werde. Aber die Stimmung kippt. Daher verteilt der Sicherheitsausschuss der Stadt Iserlohn schon drei Tage später, am 13. Mai 1849, das folgende Flugblatt.
Mitbürger, das Volk hat sich erhoben, um mit den Waffen in der Hand das Joch abzuwerfen, das ein volksfeindlich hochverräterisches Ministerium aufs Neue auf seinem Nacken zu werfen sucht. Die Forderung ist die Anerkennung der deutschen Reichsverfassung.
Die Iserlohner Revolutionäre, so verschieden wie sie auch waren, blieben zusammen. Das ist bemerkenswert und spricht für die Meinungsbildungsprozesse, die in diesen Tagen in Iserlohn ausprobiert wurden. Der furchtbare Tag des 17. Mai 1849 hat durchaus tragische Seiten. Eigentlich ist der revolutionäre Widerstand verebbt. Die meisten Barrikaden sind gar nicht mehr besetzt. Der Iserlohner Anwalt Franz Ludwig Nohl berichtet vom blutigen Geschehen.
Als nun am Himmelfahrtsmorgen, dem 17. Mai, der Wegeaufseher Diekmann, ein Haupträdelsführer und mehrere andere sich aus der Stadt hinausschlichen, die Barrikaden an den Ausgängen der Stadt nicht mehr besetzt waren, glaubte man allgemein, dass den Soldaten keinerlei Widerstand entgegengesetzt werde. Die Leute gingen ruhig wie sonst wieder in die Frühkirche und niemand dachte daran, dass an einem hohen Feiertage ein Angriff des Militärs auf die Stadt erfolgen könne. Aber es sollte anders kommen. Gegen 10 Uhr sah man auf den nach Norden gelegenen Höhen Bajonette blitzen. Und gleich nachher drangen einige Trupps Soldaten von verschiedenen Seiten zwischen Hecken und Mauern in die Stadt ein. Zu gleicher Zeit hörte man einige Kanonenschüsse, welche gegen die Barrikaden an der Ostseite der Stadt nach Menden zugerichtet waren und wovon eine Kugel in ein dort gelegenes Haus einschlug. Es war das Füsilierbataillon des 24. Infanterieregiments, das die Barrikaden im Westertor durch seine Pioniere niederreißen ließ. Und unter Anführung des Kommandeurs Obristleutnant Schrötter über den Markt die Werminger Straße hinaufzog, ohne auf Widerstand zu stoßen, als fast zu gleicher Zeit aus Häusern oder Fenstern zwei Schüsse fielen, welche den Schrötter tot zu Boden streckten. Die Soldaten, wütend über den Tod ihres geliebten Führers, drangen darauf in viele Häuser, forderten die Herausgabe von Waffen, schleppten solche, welche Waffen hatten oder bei denen sich Flintenkugeln in den Taschen fanden, auf die Straße und schossen sie nieder.
Auch Heinrich Schlieper schreibt, dass in diesen Stunden ein Menschenleben nicht viel wert war.
Am 10. Mai 1849 brach in Iserlohn, als die Landwehr eingekleidet werden sollte, der Aufstand für Durchführung der deutschen Reichsverfassung aus. Auch ich war darin verwickelt. Ich war Mitglied des dort während des Aufstandes bis zum 17. Mai 1849 bestandenen Sicherheitsausschusses. Nachdem ich am 17. Mai, dem blutigen Himmelfahrtstage, als Iserlohn von dem Militär eingenommen wurde, nur wie durch ein Wunder dem Tode entrann, wurde ich noch am selben Tag, ohne vorher zu Hause gewesen zu sein, mit vielen anderen Personen eingezogen und auch bis zum Juni 1850, an welchem ich vor dem Schwurgericht in Wesel für nicht schuldig erklärt wurde, in Haft gehalten.
Und die Kirche? Die Pfarrerschaft in Iserlohn hatte ganz unterschiedliche Einstellungen zum Revolutionsgeschehen. Pfarrer Ludwig Josefsson von der Bauernkirche unterstützte deutlich die preußische Obrigkeit und kam als Kritiker der Revolution in den besonderen Genuss von sogenannten Katzenmusiken. Das waren Ständchen mit ausgesprochen Shiva-Musik, also eine humorvoll friedliche Protestform, die es so bis auch heute in die Gegenwart gibt. Wolfgang Wilkopp vom Stadtarchiv Iserlohn schreibt zur Rolle der Stadtkirchen Iserlohns: Die evangelische oberste Stadtkirche symbolisiert auf sehr eindrückliche Weise Anfang und Ende der Revolutionszeit in Iserlohn. Am besagten 17. Mai 1849 waren in der obersten Stadtkirche 29 Tote aufgebahrt. Sie waren Opfer der Ausschreitungen preußischer Soldaten bei der Einnahme der Stadt. Opfer. Das wird auch die Haltung der Iserlohner Bürgerschaft gewesen sein. Das waren unsere eigenen Bürger. Viele waren in die Erschießung der Soldaten komplett unschuldig hineingeraten. Es ist die Handschrift von Pfarrer Ludwig Hülsmann, der die lutherischen Toten ins Kirchbuch mit Todesursache eingetragen hat. Er wird sie auch beerdigt haben. Darunter auch den Schneider Dietrich Gosemerker. Das ist der Mann, der den Oberstleutnant erschossen hatte. Im katholischen Kirchbuch werden die Toten sogar ausdrücklich als Gefallene aufgeführt. Die Gedanken sind frei, ist ein deutsches Volkslied über die Gedankenfreiheit. Die heutige Fassung schuf 1842 Hoffmann von Fallersleben. In Zeiten politischer Unterdrückung war es Ausdruck für die Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Wir hören eine Interpretation unseres Musikers Tom Köhler.
Staat hatte überall seine Spitze. Natürlich ging es um mehr. Es ging um die Freiheit der Rede, versteckt in diesem Lied. Dass wir hier und heute unsere Meinung öffentlich äußern können, ist im Grunde genommen fantastisch. Ich erinnere an die DDR und ihre Staatssicherheit. Habt ihr es noch erlebt bei Besuchen dort, wenn unsere Gastgeber leiser sprachen oder bei manchen Fragen ganz verstummten? Ich denke an Russland, an China, an den Iran, wo man heute ganz schnell verschwinden kann, wenn man sich anders äußert, als die Herrschenden es wollen. Die Äußerung deiner Meinung ist frei. Dafür steht unser Grundgesetz, auch so eine Errungenschaft, die im Grunde fantastisch ist, wenn man es bedenkt. Die Forderung der Revolutionäre damals waren etwas Neues, Wahlfreiheit. Freiheit der Rede, Pressefreiheit. Ich finde ja weiterhin, dass mein Geld für das Zeitungsabonnement und meine Zahlung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut investiert sind. Wer kritisch hinguckt, wird merken, dass alle Informationen, die wir im Internet kostenlos bekommen, von Interessen geleitet sind. Auch die Meinungsfreiheit will gelernt sein. Demokratie heißt für mich auch, es auszuhalten, dass manche wichtigen Fragen nicht einfach zu beantworten sind. Es heißt also, Ambivalenzen aushalten und sich nicht in Entscheidungen drängen zu lassen, die auf Schwarz-Weiß-Denken beruhen. Der Satz, darüber möchte ich noch einmal nachdenken und mit einigen Leuten reden, der Satz ist kein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil, finde ich. Der christliche Glaube ist eine Religion der Freiheit. Das ist mir wichtig, auch in diesem Zusammenhang. Wir haben es im Galaterbrief eben gehört, zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Was treibt Menschen dazu, Populisten zu folgen und oft sehenden Auges ihre demokratischen Freiheiten aufzugeben? Das Thema Demokratie kann uns wirklich umtreiben, seit der Populismus alle roten Linien überschreitet, ob in der internationalen oder in der bundesdeutschen Situation. Wir haben auf dieser Erde mehr Länder ohne Demokratie als Länder mit Demokratie. Und die Waage geht in die falsche Richtung. Was wird aus den Bundesländern werden, die im Laufe dieses Jahres 2024 vielleicht AfD-Ministerpräsidenten bekommen, eventuell in Koalition mit der Partei von Sarah Wagenknecht? Was können wir tun? Was kann ich als Einzelner tun? Im Zusammenhang mit den großen Demonstrationen gegen Rechts in den letzten Wochen sind erstaunlich viele Menschen wieder in die demokratischen Parteien eingetreten. Das finde ich interessant. Sie stärkten damit die Parteiendemokratie. Was wir auch tun können, hat etwas mit unser aller Umgangston zu tun, mit unserer Wortwahl. Der Galaterbrief sagt das ganz drastisch. Wenn ihr euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Die Vergröberung unserer Sprache, offen formulierte Ausländerfeindlichkeit, all das erleben wir momentan. Und wir sollten uns dafür hüten, dass uns davon anstecken zu lassen. Rechtsradikale Politiker streuen feindselige Begriffe in ihre Reden oft aus der Zeit des Dritten Reiches, in der Hoffnung, dass sie Nachahmer finden. Es braucht unsere Klugheit und Sorgfalt, dem Hass, dem Extremismus und der Spaltung unserer Gesellschaft zu widerstehen. Was der Galaterbrief dem Fressen und Gefressenwerden entgegensetzt, es ist die Nächstenliebe. Es ist die Sanftmut Jesu, die auch in einer aufgeladenen und hitzigen Gesprächssituation die Selbstkontrolle behält, die vor jedem meiner Gesprächsbeiträge kurz fragt, wird das der andere auch hören können oder wird es ihn reizen, oder sogar in seinem Wert als Person herabsetzen. Christenmenschen sollen diesen Anspruch an sich selbst haben und dann darauf vertrauen, dass der Rest Gottes Sache ist. Verwandtschaftskaffee trinken in der großen Runde. Das schafft man höchstens alle 2 Jahre. Wir wärmen uns mal wieder langsam an. Bis zu diesem Satz. Es gibt schon Sachen, wo die AfD einfach recht hat. wirft meine Nachbarin in den Gasthaussaal. Ein Cousin gegenüber stimmt dem zu. Lähmendes Entsetzen im Raum. Einige riskieren einen angewiderten Blick. So ein Satz ist natürlich eine Provokation. Man spürt die Enttäuschung dahinter, dass meine Nachbarin eigentlich das Gefühl hat, ihre Meinung nicht mehr offen äußern zu können. Ja, wie ist das denn? Sind die Gedanken nicht frei? Wie reagiere ich eigentlich? Vorsichtig entscheide ich mich, das Gespräch zu suchen, trotz dieser großen Runde. Was meinst du denn genauer? Immerhin, wir kommen dazu, Argumente auszutauschen, aber sehr weit kommen wir nicht, leider. Ihre Informationen stammen aus Medien, die ich nicht nutze. Sich auseinandersetzen, im guten Streiten, zuhören. Christlicher Glaube hilft, demokratisch zu streiten, denn er lehrt, dass man immer wieder selbst irrt. Und er erinnert daran, dass der andere stets mehr als ein politischer Gegner ist. Darum kämpfe leidenschaftlich für unsere Demokratie gegen alles, was sie gefährdet, aber nicht gegen Menschen. Demokratie ist schön und anstrengend, die Kunst, beharrlich dicke Bretter zu bohren und immer wieder neu fair miteinander zu streiten. Das braucht Zeit, Besonnenheit und Hoffnung, so wie der Glaube übrigens. Darum sei demokratisch mit brennender Geduld und protestantischer Nüchternheit und widersprich tapfer allen, die die Wahrheiten willkürlich verbiegen. Wer glaubt, braucht nicht zu resignieren. Im Glauben erscheint die Welt im Licht der Ewigkeit Gottes. Das rückt manche politischen Fragen heilsam zurecht und weitet den Blick über den eigenen Tellerrand. Unser Glaube lebt von den großen Verheißungen Gottes, dass einmal kein Leid, kein Krieg, keine Tränen mehr sein werden. Dass dies geschieht, liegt nicht in unserer Hand. Das gibt uns eine grundlegende Gelassenheit. Und gerade dennoch, und darum sollen wir aktiv sein, sollen uns einsetzen für eine demokratische, gerechte Gesellschaft, damit keiner verloren geht und jede eine Stimme hat. Und wir sollen auch in unseren Kirchengemeinden diese Demokratie einüben, achten auf Mitbestimmung und Teilhabe an den Entscheidungsprozessen. All das braucht viel Geduld und das Einüben von Sprache, die die anderen nicht ausgrenzt, sondern ernst nimmt und freundlich beteiligt. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte noch einen Fund aus der Ausstellung Iserlohn im Aufstand in unserem Stadtmuseum nennen. Im Erdgeschoss, da finden wir die Karikatur von einem dicklichen deutschen Michel. Kennen Sie das noch? Der Michel, der für die Deutschen steht. Der Michel sieht aus wie ein schlafendes Riesenbaby. Ja, die Deutschen haben die demokratischen Prozesse 1848 und 1849 zu wenig unterstützt. Das war vielleicht der Hauptgrund für das Scheitern dieser doch recht großen Bewegung. Sie waren brave Untertanen. Und sie hatten auch materiell Angst, dass die neuen Zeiten sie etwas kosten könnten. Und so kriegten sie halt ihren preußischen Obrigkeitsstaat mitsamt König wieder und verloren die demokratischen Rechte, die ihnen versprochen waren. Wie sagt der Galaterbrief, ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachgibt. Wir sollen fröhlich Demokratie gestalten. Wir sollen alle miteinander am Gemeinwohl arbeiten und uns respektvoll und dankbar erinnern an die Menschen, die 1849 in Iserlohn versucht haben, Demokratie zu leben. Ja, zum Schluss hören wir das Bürgerlied. Das Bürgerlied von Adalbert Hanisch, 1845 gedichtet. Ob wir rote, gelbe Kragen, Helme oder Hüte tragen, Stiefel tragen oder Schuh, oder ob wir Röcke nähen und zu Schuhen Drähte drehen, das tut nichts dazu. Ob wir können präsidieren oder müssen Akte schmieren ohne Rast und ohne Ruhe. Ob wir Jus Collega lesen oder aber Bibel lesen, das tut nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß wir schreiten immer unseren Zielen zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, das tut nichts dazu. Aber ob wir Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt bewaffen, das tut was dazu. Ob juristisch und geschäftlich, wo es gilt, zu wirken kräftig, immer tapfer greifen zu. Oder ob wir schläfrig denken, Gott wird's schon im Schlafe schenken, das tut was dazu. Drum ihr Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu.